HR Info. Wissenswert.
Der Brisellach und der Suppenkroppendeckel, Suppentopfdeckel. Der Morrigäger, das ist der Eichelhäher. Brisellach ist Schnittlauch.
Ein Löwe brüllt, wir hören das Hessenlied und wir hören hessischen Dialekt. Das alles ist heute Bestandteil der Sendung HR Info, wissenswert 70 Jahre Hessen. Und mein Name ist Daniel Sulzmann. So, und jetzt haben wir es gerade nochmal gehört, da brüllt ein Löwe, der kommt normalerweise in der Savanne vor. Er ist aber auch das hessische Wappentier. Und das wirft Fragen auf. Hans Sarkovic, Kollege von HR2 Kultur und ausgewiesener Kenner der hessischen Geschichte. Weiß man denn, warum die Hessen sich mit der Pracht eines so starken Bildes heraldisch, also wappenkundlich wappnen, einen Löwen als Wappentier haben und nicht etwa einen Adler?
Ja, hätten auch einen Adler nehmen können. Also warum es der Löwe geworden ist, das ist unbekannt. Wir wissen nur, dass der Löwe aus Thüringen kommt. Dort wird er im 13. Jahrhundert zum ersten Mal als Wappentier für die Thüringer Landgrafen genommen. Und da die Hessen sich ja von den Thüringern ableiten, jedenfalls in der Landgrafschaft, ist es so, dass sie den Löwen mit übernommen haben. Und beide, Thüringen und Hessen, haben wir heute noch den Löwen im Wappen. Der Löwe ist ein altes Symboltier für Kraft, Stärke, Mut. Das kommt aus dem Mittelmeerraum, da war der Löwe ja sehr stark verbreitet und man hat ihn da schon in der Antike benutzt und der spielt in der Wappenkunde eine unglaubliche Rolle, also, aber auch in den Namen. Heinrich der Löwe, der berühmte Welfe, der trägt ihn sogar, diesen Löwen, im eigenen Titel.
Jetzt ist ja das hessische Wappen nicht nur ein Löwe, sondern es hat auch Farben, nämlich Rot-Weiß. Und ich glaube, dass dieses Rot-Weiße im hessischen Wappen auch auf etwas hindeutet, ja, nämlich darauf, dass es alt ist.
Ja, ja. Also das unbedingt, wenn man die ganz alten Wappen anschaut, also von den ganz alten Adelsfamilien, dann ist es oft so, dass die nur zwei Farben haben auf dem Wappenschild. Und das kann zum Beispiel bei Isenburg-Bierstein oder Isenburg-Büdingen, das sind ja noch beides Familien, die heute noch leben, da sieht man auf den alten Wappenschildern einfach zwei rote Balken oder zwei rote Balken auf dem silbernen Grund zum Beispiel. Das war die ursprüngliche Wappenform. Und das hat sich dann noch während des Mittelalters und auch ein bisschen später dann entsprechend verändert, weil über diesen Wappenschild dann noch ein Helm kam, eine Helmzier, eine Helmdecke. Und da hat man dann alles Mögliche drauf gebaut. Also zum Beispiel auch beim hessischen Wappen wurden dann zwei Büffelhörner oben drauf gesetzt und diese zwei Büffelhörner hatten jeweils sieben Lindenzweige drauf. Und so wurde dann eine verschiedene Helmzier gebastelt und das gab dann diese etwas pompöseren, großartigeren Wappen.
Jetzt ist es ja so, der Löwe als Hauptbestandteil, Sie haben es schon erwähnt, verkörpert ja immer Kraft und Stärke. Er ist ja auch der König im Tierreich sozusagen. Es gibt aber auch Hessen-Löwen, die überaus traurig erscheinen. Einer ist der am Hessendenkmal in Frankfurt, der zerfließt fast schon, der arme Kerl, und erinnert an eine Niederlage.
Ja, das sind große Niederlagen natürlich hier, auch gegen Napoleon, die dann nochmal ihren Ausdruck finden. Und wenn Sie sich den hessischen Löwen genau anschauen, dann ist es ja ein steigender Löwe. Der steht ja auf den Hinterpfoten und steigt nach oben. Also das ist eigentlich das Symbol, aber in Kriegszeiten kann es auch mal anders sein.
Der Löwe, der im Moment 70 Jahre Hessen verkörpert zum Jubiläum, einer davon steht vorm Hessischen Rundfunk, ist blau. Er ist blau mit bunter Mähne. 20 dieser Löwen sind in ganz Hessen aufgestellt worden, eben einer auch bei uns hier dankenswerterweise. Meine dreijährige Tochter hat neulich einen passiert mit mir zusammen im Opel Zoo in Kronberg und wollte sich gleich draufsetzen. Das ist auch gewollt. Die Tiere sollen angenommen werden. Ist das denn tatsächlich so, dass da auch was drinsteckt? Das heißt, man kann diese eigentlich kraftvolle Großkatze, kann man auch wandeln, indem man sie blau, bunt, modern macht und damit auch für was steht, was Hessen ausmacht?
Also die Farbigkeit des Hessenlöwen, die geht ja eigentlich bis ins Mittelalter zurück. Und der Hessenlöwe hieß ja nicht umsonst bunter Löwe. Und wenn Sie sich viele Stadtwappen anschauen, also da ist er in verschiedenen Farben. Und es gibt ja, wie man so schön sagt, heraldische Farben, also Farben der Wappen, also rot, blau, schwarz, grün, purpur oder gelb für Gold oder weiß für Silber. Das sind die klassischen Farben und in diesen Farben kann der Löwe dann auch erstrahlen.
Wir halten fest, unser Hessenlöwe ist ein zeitloser Löwe und er ist ein prächtiges Wappentier. Ganz herzlichen Dank an Hans Sarkovic.
HR Info. Wissenswert.
der Brisellach und der Suppenkroppendeckel, Suppentopfdeckel. Der Morrigäger, das ist der Eichelhäher. Brisellach ist Schnittlauch.
Brisellach ist Schnittlauch, das haben wir jetzt gelernt. Und ich könnte jetzt im Dialekt meines Dorfes, nämlich Gianstetten, aus dem ich stamme, sagen, ich sei Steirer Ulzi, ich kann Steche. Ich hoffe, es wird jeder verstehen. Das heißt, ich bin ein Kilianstädter Ulzi und kann stechen. Das ist die Bezeichnung in unserem Dorf für ein kleines Messer, was in Frankfurt und Umgebung auch gerne ein Kneipchen heißt. Das wäre jetzt wirklich Dialekt gewesen. Inzwischen ist es aber so, der Dialekt in Hessen hat sich verändert und zwar hin zum Regolekt in vielen Fällen. Lars Vorberger vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg erklärt, wie der Regolekt entstanden ist.
Die ganz, ganz alten Dialekte, die wir quasi noch so am Anfang des 20. Jahrhunderts so vorgefunden haben oder auch dokumentiert haben, die werden ja immer weniger gesprochen. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber so die Tendenz ist, dass sie immer weniger gesprochen werden. Und wir aber trotzdem ja bei den Sprechern, auch wenn sie versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, noch häufig hören, wo sie herkommen. Also das heißt, es gibt zwischen diesen ganz alten Dialekten und der normierten Standardsprache noch weitere Formen regionalen Sprechens. Und diesen Zwischenbereich, den nennen wir Regiolekt. Also das heißt, Regiolekt quasi eine großräumig verbreitete Form des regionalen Sprechens.
Jetzt machen wir ja eine Sendung über 70 Jahre Hessen. Gibt es denn von Ihrer Seite aus, sagen wir mal, Merkmale, inwiefern sich die Dialekte genau in diesen 70 Jahren verändert haben? Also kann man sagen, Hessen ist gegründet worden und kann man dann sagen, jetzt in den letzten, ja, man muss dann wohl annehmen, zwei Generationen, hat sich das nochmal in einer bestimmten Weise verändert?
Naja, man muss ja dazu sagen, dass sprachlich gesehen Hessisch was anderes ist als politisch. Also das heißt, die hessischen Dialekte gehen einerseits ein bisschen über das Bundesland Hessen hinaus. Also links- und rechtsrheinisch ist sprachlich identisch. Darüber hinaus haben wir jetzt im Bundesland Hessen auch andere Dialekte als Hessische. Also ganz im Norden wird noch Ost- und Westfälisch gesprochen. Ganz im Osten so ein Zipfel Thüringisch. Also deswegen muss man da auch immer unterscheiden. Wenn Sie jetzt nach Merkmalen fragen, was eben da der Fall ist, dieses Sch, also dieses Isch und richtig und echt, was jetzt häufig als typisches Merkmal für Hessisch, was es so gar nicht gibt, aber dieses, wenn man so ein Konzept Hessisch hat, das gilt als typisches Merkmal, das ist noch gar nicht so alt. Beziehungsweise das ist entstanden ungefähr so im südhessischen Raum, beziehungsweise im Mainzer Raum, so im 19. Jahrhundert kommt dieses Merkmal auf und verbreitet sich dann rasant, erstens dann auch über Frankfurt und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts auch bis in die Wetterau und in den Taunus hinein. Also das heißt, im Dialekt haben die Sprecher, sagen die noch Eich für Ich, so, und im Regiolekt aber, also das heißt, wenn sie Standard sprechen wollen, dann sagen sowas wie Ich und richtig.
Kann man denn eigentlich sagen, woran sowas liegt, wie sowas entsteht? Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Was vielleicht interessanter ist in dieser Stelle, wie sich das dann ausbreitet. Also das heißt, dieses Merkmal gilt dann im 20. Jahrhundert für die Frankfurter Stadtsprache. Das ist also ein typisches Merkmal. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt die Bewohner der Wetterau beispielsweise, die, wenn sie natürlich dann Hochdeutsch oder Standard sprechen wollen, orientieren sich natürlich an einem Frankfurter Sprecher. Frankfurt hat Prestige, Frankfurt ist der kulturelle, politische Mittelpunkt dann im größeren Rhein-Main-Gebiet. Und wenn dieses Merkmal von den Frankfurtern gebraucht wird, dann übernehmen das auch andere. Also beziehungsweise in dem Falle die Wetterauer Sprecher. Weil sie ja denken, okay, das ist der Frankfurter, spricht so, dann ist das gut oder dann ist das gutes Deutsch in dem Sinne und dann so breitet sich dieses Merkmal dann aus.
Das heißt also, die Bedeutung von Frankfurt war so stark, dass zum Beispiel sogar eine dann neu geschaffene Landeshauptstadt Wiesbaden sich in der Sprache nicht durchgesetzt hat.
Ja, also Frankfurt hat die zentrale Rolle, also mit Darmstadt tatsächlich. Darmstadt hatte früh auch eine sehr zentrale Rolle sprachlich. Mainz dann auch, Wiesbaden gar nicht so und Frankfurt dann zumindest ab dem 19. Jahrhundert die zentrale Rolle tatsächlich eingenommen.
Aber ich würde mir zum Beispiel schon anmaßen zu hören, an einer bestimmten Melodie und wie die Enden gesprochen werden und so, dass jemand aus Gießen ist und nicht aus, sagen wir mal, 15 Kilometer nordöstlich von Frankfurt.
Ja, das geht definitiv. Also das können wir auch tatsächlich wissenschaftlich nachweisen, dass solche Merkmale beispielsweise wie dieses Isch oder Fadä in Gießen noch nicht so angekommen sind. Also auf jeden Fall bis in die Wetterau, da haben wir die sehr, sehr häufig kommen die da vor, in Gießen noch nicht. Es fängt so langsam an, dass die sich auch da ausbreiten. Also von daher haben wir so ich sag mal so, in der Mitte, also auch zwischen Friedberg und Gießen, nochmal so eine sprachliche Grenze, die sich da abzeichnet.
Da haben Sie jetzt schon ein sehr schönes Stichwort genannt, nämlich ausbreiten. Können Sie mir mal zum Schluss noch einen Überblick geben, wie wird der Regiolekt sich entwickeln?
Das ist eine spannende Frage. Also was wir jetzt beobachten können, ist, dass die jüngere Generation schon wieder recht standardnah spricht. Also das heißt, das Interessante bei diesem Merkmal, dieses Sch, wir nennen das Koronalisierung wissenschaftlich, das hat sich rasant ausgebreitet und wird jetzt wieder abgebaut. Also das heißt, auch die Hessen, ich sag mal so, zumindest die südlichen Hessen, die wird man auch in 50 und 100 Jahren noch daran erkennen, dass das Hessen sind. Also manche Merkmale, gerade dieses R wird dann Fade, dieses Ä, das kriegen die wenigsten tatsächlich so hin, dass es nach Standardsprache klingt. Also von daher, Frankfurt natürlich jetzt mit dieser Internationalisierung, da ist es schon häufiger so, dass Hessisches gar nicht so eine große Rolle mehr spielt tatsächlich.
Die schöne Botschaft ist also, unsere hessische Sprache wandelt sich, sie passt sich an und sie erfindet sich immer wieder neu. Und die etwas weniger schöne Botschaft ist, dass die Internationalisierung in Frankfurt ein Verschwinden des Frankfurterischen und anderer Regiolektformen möglich macht. Aber gut, wir werden sehen, wie sich's entwickelt. HR Info Wissenswert mit Daniel Sulzmann. Wir reden heute über 70 Jahre Hessen und wir hören noch mal rein in das Hessenlied. Und jetzt noch mal ein Textauszug. Ich kenne ein Land so reich und so schön, voll goldener Ähren die Felder. Dort grünen im Tal bis zu sonnigen Höhen viel dunkle, duftige Wälder. Dort habe ich als Kind an der Mutter Hand in Blüten und Blumen gesessen. Ich grüß dich, du Heimat, du herrliches Land, Herz Deutschlands, mein blühendes Hessenland. Das ist die erste Strophe des Hessenliedes, die normalerweise bei offiziellen Anlässen, wenn es denn gespielt wird, tatsächlich erklingt. Und es gibt auch eine Version, die wird sehr gerne von Chören gesungen. Auch da hören wir mal rein.
Ich kenne ein Land so reich und so schön, voll goldener Ähren die Felder.
Menschen in der Mitte Hessens kennen vielleicht auch das Hessenlied. Meist hören wir viel über Kassel, Marburg, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Dabei gibt es eine Stadt in Hessen, die wie kaum eine zweite die 70-jährige Geschichte unseres Bundeslandes repräsentiert. Mit Aufbau und Abriss, kommunalpolitischen Verirrungen in den 70ern und Wiederentdeckungen und Lebendigkeit in der Moderne. Die Stadt, die ich meine, ist Gießen.
HR Info. Wissenswert.
HR Info. Wissenswert. 70 Jahre Hessen. Ich habe mich mit Lars Wittek getroffen und ich möchte mit ihm über eine Stadt sprechen, von der viele Leute annehmen, dass sie total unterschätzt ist, die aber in der Mitte Deutschlands, kann man sagen, und vor allen Dingen in der Mitte Hessens liegt. Und Lars Wittek war bis letztes Jahr Regierungspräsident in Gießen. Ist denn Gießen tatsächlich so unterschätzt?
Ja, ich glaube, Gießen wird unterschätzt. Gießen ist im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1944 fast zu zwei Dritteln zerstört worden. Und wenn man ehrlich ist, in der Aufbauphase in den 50er und 60er Jahren fast ein zweites Mal zerstört worden. Man hat dort versucht, die autogerechte Stadt zu schaffen. Man hat die Stadt von ihrem Fluss abgetrennt, von der Lahn, was ihr nicht gut getan hat. Und man hat Aspekte wie Lebensqualität, Ästhetik und Sonstiges eher hinten angestellt. Das führt dazu, dass Gießen eine Liebe auf den zweiten Blick ist, die aber bei manch einem, der dann hierher gekommen ist, umso intensiver geworden ist.
Gießen ist tatsächlich die Stadt in Deutschland mit der höchsten Studierendendichte bezogen auf die Einwohnerzahl. Also fast 45% der Einwohner sind Studenten. Und die Stadt hat ja in Anführungszeichen nur 85.000 Einwohner, mehr oder weniger. Was macht das denn mit so einer Stadt? Sie müssen es ja mitkriegen. Sie haben ja hier gewirkt und tun es immer noch in Ihrer Funktion jetzt hier in der Bank.
Das führt tatsächlich zunächst dazu, dass ein erheblicher Unterschied im Stadtbild zu sehen ist, je nachdem, ob gerade Semester ist oder Semesterferien. Die Stadt wirkt, wenn Semester ist, sehr lebendig. Man sieht lauter Gruppen von jungen Menschen, die immer im Oktober und im April mit Stadtplänen durch die Gegend ziehen. Und es gibt darüber hinaus etwas Neues. Es gibt wieder studentische Bewegungen, die sich darüber Gedanken machen, wie eine Stadt, wie eine ganze Gesellschaft in 10, in 20, in 25 Jahren aussehen soll. Dort gibt es verschiedene Gruppen, die nennen sich Raumstation oder Free School, die einfach sich auf andere Art und Weise engagieren, wie Studentenbewegungen, die es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, aber die hier einen gewissen Flair reinbringen, die auch intellektuell stimulieren und die die Stadt spannend machen.
Wird denn auch der Wissenschaftsstandort Gießen so ein bisschen unterschätzt deutschlandweit? Denn es ist ja von Bedeutung.
Die Hochschulen, die wir hier in Gießen haben, die Justus-Liebig-Universität und die Technische Hochschule, sind von essentieller Bedeutung für diese Stadt. Sie ziehen ein bestimmtes Publikum an. Durch ihre massive Expansion verändern sie die Stadt baulich. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor für diese Stadt. Und ja, beide Hochschulen haben sich extrem gemacht in den letzten Jahren. Die Justus-Liebig-Universität hat im Bereich der Life Sciences mit dem biomedizinischen Forschungszentrum, mit dem kompletten Umbau des Universitätsklinikums und mit anderen extrem viel erreicht, hat einen gemeinsamen Forschungscampus mit der Universität Marburg aufgezogen. Es hätte vor 20 Jahren auch noch keiner gedacht, dass die Universitäten Gießen und Marburg auf diese Art und Weise regional zusammenarbeiten. Man hat eines verstanden im Umfeld der Hochschulen. Es ist die Zusammenarbeit, die Kooperation, das Bilden von Netzwerken, die auch in einer Stadt der Größe Gießens erst eine kritische Masse ausmacht, damit man etwas bewegen kann, damit man vielleicht auch auf Ebene des Bundesforschungsministeriums wahrgenommen wird, Projekte durchbekommen kann, Fördergelder erhalten kann, sich weiter in eine qualitativ gute Richtung entwickeln kann.
Und dann lässt sich auch vielleicht eine städtebauliche Verirrung wie das Elefantenklo besser aushalten.
Von dieser Sorte Verirrungen haben wir ein paar. Das Elefantenklo, auch die Kongresshalle, die in der letzten Woche 50 Jahre alt geworden ist, ist auf ihre ganz eigene Art und Weise furchtbar.
Wir müssen es vielleicht nochmal erklären. Das Elefantenklo ist tatsächlich ein Fußgängerüberweg sozusagen über eine stark befahrene Straße in Gießen. In der Mitte ein großes kreisrundes Loch, das Ganze aus Beton. Es führen mehrere Zuwege hin und da hat der Volksmund eben dann daraus gemacht, dass das aussieht, als sei es ein Elefantenklo.
Es ist erschütternd hässlich. Direkt daran grenzt die Gießener Einkaufsmeile, der Seltersweg. Gießen hat eine extrem hohe Zentralität als Einkaufsstandort. Viele Leute aus dem Umland kommen hierher. Und wenn man in eine Richtung geht, hat man sehr lange auf dieses düstere Betonloch gestarrt. Das ist jetzt versucht worden, mit einem Wasserfall etwas zu verbrämen, so wie überhaupt der Gießener Einzelhandel mit den Business Improvement Districts, den sogenannten BITs, einen auch deutschlandweit vorbildhaftes Modell gefunden hat zur Revitalisierung der Innenstadt. Man hat die Hauseigentümer einbezogen, man hat ein Beleuchtungskonzept, ein Werbekonzept entwickelt. Es gibt verschiedenste Feste, es gibt Riesenstreit um verkaufsoffene Sonntage, das kriegen Sie mit. Man hat eine ganze Menge getan, um Gießen dort zu beleben.
Was mir bei der Lektüre in der Vorbereitung des Interviews aufgefallen ist, ist, dass man fast annehmen könnte, auch wenn es erstmal vermessen erscheint, als ob Gießen für diese 70 Jahre Hessen so etwas wie ein Brennglas ist, in dem sich vieles bündelt, was dieses Bundesland im Ganzen erlebt hat. Ich will mal ein Beispiel rausgreifen, was ich immer noch fantastisch finde, nämlich die Idee in den 70er Jahren, diese Stadt gemeinsam mit anderen in Lahn umzubenennen. Also wir beide waren da noch klein, so viel weiß ich jetzt, Sie sind 42, Herr Wittek, aber alleine so etwas machen zu wollen und es auch durchzusetzen, zeigt ja, dass da ganz andere Ideen in der Luft waren. Und die übrigens ist dann auch nach 31 Monaten wieder verschwunden.
Es war das Konzept, den Zentren, die es in anderen Teilen dieses Bundeslandes gibt, Kassel im Norden, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt im Süden, ein mittelhessisches Zentrum entgegenzusetzen, gleichzusetzen. Ich glaube, die Kommunikation war mehr oder weniger verheerend. Man hat unterschätzt, was ein solcher Kunstname zum einen an Schaden anrichten kann. Und man hat damals auch noch nicht so viel über Bürgerbeteiligung, Bürgerdiskussion gewusst wie heute. Der Prozess ist ziemlich von oben herab ordentlich verwaltungsmäßig gestaltet worden. Und dann war der Proteststurm groß. Wenn Sie einen Zirkel 10 Kilometer um Gießen herumziehen, dann sind das lauter selbstständige Kommunen. mit teilweise nicht vielen Einwohnern. Und die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Gießen und ihrem Umland im Hinblick auf Gewerbeflächenentwicklung, im Hinblick auf Siedlungsbau, im Hinblick auf Verkehr und Mobilität ist weit unter dem Durchschnitt, einfach weil diese Zwangseingemeindung immer noch nachwirkt, immer noch in den Köpfen der Leute, die damals vielleicht noch gar nichts zu entscheiden hatten, drin ist. Und das ist schwierig. Das führt natürlich auch dazu, dass eine Stadt wie Gießen, die wächst, dieses vor allem durch Verdichtung in der Innenstadt machen muss, was wiederum zu Konflikten führt, weil Grünflächen verloren gehen, weil großteilige Wohnungsbauten gebaut werden. Das geschieht, glaube ich, in einer sehr klugen Weise. Ich kann da nichts wenig Negatives erkennen, aber es führt dazu, dass Emotionen in den Menschen geweckt werden.
Das hört sich aber alles so an, um mal bei dem Bild des Wissenschaftsstandortes zu bleiben, als ob Gießen doch tatsächlich für viele Entwicklungen, die viele Städte durchlaufen, Kommunen und dann eben Regierungsbezirke beziehungsweise eben das Regierungspräsidium, dass das fast schon so eine Art Labor sein könnte, wenn man wollte.
Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt in Gießen, der für die Geschichte des Landes prägend ist. Seit 1946 gibt es die Hessische Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Gießen. Diese hat in den ersten Jahren und Jahrzehnten ihres Bestehens Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches aufgenommen, sodann in den 50ern ehemalige Kriegsgefangene aus der damaligen UdSSR und dann bis zum Ende der 80er Hunderttausende Deutsche aus dem anderen Teil Deutschlands. Das hat zum einen dazu geführt, dass hier auch immer Wandel war, immer Neuankunft und Abschied. Und das hat dazu geführt, Hessen ist ja ein Bundesland, das auch durch Vertreibung und Flucht geprägt ist. Der Hessentag war ja mal dafür gedacht, eine Einheit, eine Identität zu schaffen. Und dieses bündelt sich in Gießen wie im Brennglas.
HR Info wissenswert 70 Jahre Hessen. Wenn Sie mal einen Ausblick wagen würden, wenn wir beide ganz viel Glück haben, erleben wir ja die nächsten 70 Jahre in Hessen noch, dann sind wir ungefähr 110. Was wird diese Stadt können, was wird sie nicht können und was wird wegweisend sein?
Wegweisend wird sein, dass ein begonnener Prozess, dass die Stadt sich ihren Fluss zurückerobert, fortgesetzt wird. Wir sehen an anderen Metropolen, nicht nur an Frankfurt, aber auch, wie gut dies einer Stadt tut, wie sehr die Menschen das Leben am Fluss auch schätzen. Das halte ich für einen Punkt, der sehr entscheidend ist. Das zweite ist, dass man zu einer harmonischen Beziehung mit dem Umland findet, dass beispielsweise Gewerbegebiete, Industriegebiete, Wohngebiete gemeinsam entwickelt wird und nicht, wie es heute manchmal noch der Fall ist, im Wettbewerb, im Wettlauf gegeneinander. Und wenn dies gelingt, dann sehe ich für Gießen eine wirklich gute Zukunft. Die Stadt wächst. Es sind allein in den letzten 3 Jahren hier über 2000 neue Wohnungen gebaut worden. Die Stadt prosperiert auch dahingehend, dass in unserer heutigen Gesellschaft Bildung und Wissenschaft immer mehr an Bedeutung erlangen und Gießen eben einer der Wissenschaftsstandorte ist. Und deshalb die Prognose wäre sehr optimistisch für die nächsten Jahre, wenn es klug gemacht wird.
70 Jahre Hessen, HR Info wissenswert. Das war ein Gespräch mit Lars Wittek, der bis zum vergangenen Oktober noch Regierungspräsident in Gießen war und der jetzt bei der Volksbank Mittelhessen Vorstandsmitglied ist. Herr Wittek, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Und wir hören noch ein letztes Mal rein in das Hessenlied und zwar diesmal in die Pop-Version, die der Hessische Rundfunk selbst produziert hat. Die Interpreten sind Anna-Lena Dörr und Tobias Kämmerer.
Ich kenne ein Land, ich kenne ein Land, ich kenne ein Land, ich kenne ein Land. Ich kenne ein Land, so reich und so schön.
Ich kenne ein Land, so reich und so schön, voll goldener Ähren und Felder. Dort grünen vom Tal bis zu sonnigen Höhen viel dunkle, duftige Wälder.
Ich kenne ein Land, so reich und so schön.
Dort hab ich als Kind an der Mutter Hand in Blüten und Blumen gesessen. Ich grüß dich, du Heimat, du herrliches Land. Herz Deutschlands, mein blühendes Hessenland.
Ich kenne ein Land, ich kenne ein Land.
Das war HR Info wissenswert. Mit dieser poppigen Ausgabe des Hessenliedes geht die Sendung zu Ende. Denn unser Hessenlied in all seinen Facetten gehört eben auch zu 70 Jahre Hessen. Und das ist in jedem Fall wissenswert. Sie können die Sendung wie immer im Podcast nachhören oder finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Daniel Sulzmann.